dem Westring Richtung Chur.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Konrad Muschk. Guten Mittag. Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung die Waffengesetze verschärfen. Man müsse mehrere Maßnahmen ins Auge fassen, sagt Kanzler Christian Stocker im Interview mit dem ORF.
Das Waffengesetz verschärfen ist klar. Das kann im Alterslimit bestehen, das kann in der Art der Waffe bestehen, das kann in der Eignungsvoraussetzungsprüfung bestehen und wahrscheinlich wird alles zusammen angebracht sein, zu überlegen und hier Maßnahmen zu ergreifen.
Mit den Eignungsvoraussetzungsprüfungen meint Stocker strengere psychologische Tests, die man bestehen muss, um eine Waffe kaufen zu können. Die österreichische Regierung werde nächste Woche ein Maßnahmenpaket beschließen, so der Kanzler weiter. Bei einem Amoklauf an einer Schule in Graz hatte ein 21-jähriger Mann Anfang Woche 10 Menschen erschossen. Israel und der Iran haben sich auch in der Nacht gegenseitig mit Raketen und Drohnen angegriffen. Aus beiden Ländern gibt es Berichte über Tote. So sind in Israel 3 Zivilpersonen getötet worden, im Iran 2 Generäle. Unter Beschuss stand in Israel unter anderem die Metropole Tel Aviv. Der Iran meldet Raketeneinschläge beim Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Zur Wirtschaft. US-Präsident Donald Trump hat einen Erlass unterzeichnet, der es dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel ermöglicht, das amerikanische Unternehmen US Steel vollständig zu übernehmen. Noch vor einem halben Jahr hatte der damalige Präsident Joe Biden sein Veto dagegen eingelegt, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Nippon Steel bezahlt knapp 15 Milliarden US-Dollar, verpflichtet sich aber zu Investitionen ins US-Stahlgeschäft in Höhe von 11 Milliarden Dollar bis 2028. Der US-Regierung wurde eine sogenannte goldene Aktie zugesichert. Diese gibt Washington ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen, die den US-Traditionskonzern betreffen. Der neue Konzern würde, gemessen an der Produktion, der drittgrößte Stahlkonzern der Welt. Die SBB starten ein Angebot für Menschen mit speziellen Bedürfnissen, etwa weil sie autistisch sind oder an Demenz leiden. Darüber hat zuerst die Zeitung Schweiz am Wochenende berichtet. Ab Dienstag sind im Rahmen eines Pilotprojekts an ausgewählten Bahnhöfen in den Kantonen Zürich, Genf, St. Gallen, Zug und Waadt spezielle Umhängebänder erhältlich. Sie sind grün und bedruckt mit Bildern von Sonnenblumen. Auf einer Karte können zusätzliche Details vermerkt werden. Damit soll signalisiert werden, dass die Person beispielsweise bei der Billettkontrolle mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung braucht. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig bei schwülheißen 32 Grad. In den Bergen und im Süden gibt es einige Gewitter. Morgen wird es dann verbreitet gewitterhaft. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Marisa Eckli.
Regional Diagonal Magazin.
Mit Adelstitel im Kanton Bern, wo man sich kaufen kann, wenn man Lust hat. Mit einer Zweitwohnungsinsel im Thurgau, wo sich ausserkantonal Hilfe suchen muss. Mit kunstvollen Tschutti-Bildchen aus Luzern, die mittlerweile Kultstatus haben. Mit dem Blick in die Anfänge vom Naturmuseum Solothurn 200 Jahre zurück. Und mit 3 Schwestern vor einem Heimspiel.
Wir sind 3 Schwestern aus dem 5-Liebertal.
Das Nordwestschweizer Jodlerfest, dieses Wochenende im Kanton Basel-Land. Am Mikrofon ist Sandra Schöneberger. Die allermeisten gehören nicht dazu, zum Adel. Ein Graf sein, eine Herzogin, unmöglich für Normalsterbliche, könnte man meinen. Im Bernbiet kann man das werden, dank dem Schloss Thunstätte. Freiherr, Gräfin, Herzog oder sogar Grossherzogin, alles ist möglich. Warum? Der Thomas Pressmann berichtet.
Das Schloss Thunstätte ist ein Barockschloss. Alles ist symmetrisch. Die Fassade, der Platz vor dran, die Parkanlage drumherum. Das Schloss bei Langenthal ist gut 300-jährig und hat jetzt ein Geldproblem. Die Heizkosten sind gestiegen, das öffentliche Museum braucht Investitionen. Die Stiftung sei darum auf Geldsuche, sagt der Stiftungspräsident, der Michael Schär.
Wir merken schon seit mehreren Jahren, dass unsere Einnahmen im Fundraising, heisst Gönnerbeiträge, rückläufig sind. Und die Idee ist wirklich, dass wir das kommunikativ aufpeppen können, so dass wir wieder neue Gönner gewinnen durch das.
Gönnerinnen und Gönner, die am Schluss Geld geben und einen Adelstitel kaufen. Der Titel Gräfin gibt es ab 250 Franken pro Jahr, Herzog ab 500. Und Grossherzog kostet einmalig 1715 Franken. Das Interesse sei da, schon ein paar Titel seien verkauft worden. Den Leuten gehen es aber mehr darum, am Schloss etwas Gutes zu, als zu einem Titel zu kommen, sagt der Stiftungspräsident. Adelstitel, die man kaufen kann, das sei eigentlich ein Witz, sagt der Autor und Adelsforscher.
Ja, ich finde das noch lustig. Aber die Leute müssen natürlich wissen, was sie damit kaufen und wie sie das verwenden können. Aber wenn ihr unter Freunden wollt, euch Graf nennen und auf unser Visitenkärtchen das schreiben, könnt ihr das machen. Das ist kein Problem.
Offiziell bei amtlichen Dokumenten zum Beispiel sind die Titel nicht erlaubt, sagt Andreas Zkracken. Aber die Titel sind für viele gleich faszinierend.
Es ist der Hang zu Höherem, zu Elite, zu Besonderem, zu jemandem sein.
Noch heute gäbe es so in der Schweiz echte Adlige, die ihre Titel vererbt und zum Teil von Königen haben bekommen. Die Titel von Thunstetten sind es nicht. Vielleicht helfen sie aber, dass das Barockschloss im Kanton Bern finanziell auch die nächsten Jahre gut im Schuss ist.
Der Beitrag von Thomas Pressmann. Eine Wohnung mit Bergsicht zu Pontresina, ein Häuschen am Hang zu Zermatt, Zweitwohnsitz sind in den Schweizer Bergregionen beliebt. Auf der Karte vom Bund, wo alle die Gemeinden eingefärbt sind, wo es eigentlich zu viel so Zweitwohnungen gibt, fällt eine Gemeinde auf, Mammeren am Untersee. Wieso die kleine Gemeinde in die Zweitwohnungsthematik reingerutscht ist und was das für sie im Alltag heisst, Karin Kobler berichtet.
Der Grund liegt 100 Jahre zurück, sagt Gemeindepräsidentin Danita Dähler. Die Gemeinde Mammeren hat nämlich ganz lange Dorfgrenze entlang vom Untersee.
Und die Seeuferparzellen, die sind gar nicht beliebt gsi, also die sind nass gsi, da sind die Aale gekommen und die Bauern haben gar kein Interesse gehabt. Und dann sind so Städter von Schaffhausen, von Winterthur, die das Gefühl haben, oder St. Gallen, es wäre doch noch schön, hier am See zu wohnen.
Bei heute knapp 700 Einwohnerinnen und Einwohner fallen all die Auswertungen ins Gewicht. Und da ist mit dem Grund, dass Mammeren mit 23% Zweitwohnungen über der Grenze vom Bund liegt. Wenn neue Blöcke gebaut werden, dann ist eigentlich von Anfang an klar, dass da nur für reiche Leute sind, die fix auf Mammeren zügeln wollen.
Die Eigentumswohnungen oder die Überbauungen, die jetzt gemacht werden, die sind einfach für Mammeren sehr teuer im Verkauf.
Und Mietwohnungen werden schon gar nicht mehr gebaut. Darum müssen sie wirklich kontrollieren, dass die Leute dann auch kommen, sich anmelden und Steuern zahlen.
Am Anfang ist natürlich jeder Grundeigentümer, der irgendwie ein Bauprojekt hatte, wo es dann nachher einen Eintrag gibt, ist natürlich auch, muss man das, wann kommt man wieder raus und so weiter.
Sie haben einfach konsequent durchgegriffen und bei Fragen Hilfe geholt. Allerdings nicht beim Kanton Thurgau, sagt Bauverwalterin Andrea Kopf.
Also der Kanton, die wissen es einfach nicht, die unterstützen die schon, aber sie wissen es halt nicht.
Wie es im Thurgau keine andere Gemeinde mit dem gleichen Problem gibt. Das Telefon geht dann an Gemeinden in Graubünden.
Die freuen sich auch immer, wenn sie helfen
können. Herausforderungen mit Zweitwohnungen fördern also die Freundschaft über Kantonsgrenzen aus. Noch 2,5 Wochen geht's, dann ist das Basel Abpfiff zu der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die dieses Jahr in der Schweiz stattfindet. Viele kleine, aber auch grosse Fußballfans versüssen sich die Vorfreude darauf schon mal mit dem Täuscheln und Einkleben von Sammelbildchen der Spielerinnen. Da gibt's am Kiosk natürlich die offiziellen Sammelbildchen von Tops, aber es gibt auch eine Alternative aus Luzern. Der Verein Tschutti-Heftli gibt dort schon zum 10. Mal Sammelbildchen raus, wo die Spielerinnen nicht einfach abgefüttert sind, sondern kleine Kunstwerke. Der Markus Föhn.
Der Silvan Glanzmann ist seit dem Anfang eine der treibenden Kräfte des Tschutti-Heftli und er hat schon viel gesehen. Künstlerinnen und Künstler, die Teams für einen Fußball-EM oder WM ganz realistisch gezeichnet haben, gemalt wie barocke Bilder, gesprayt im Stil von Künstler Banksy oder modelliert aus Ton oder Marzipan. Aber beim 10. Jutti-Heftli hat sogar er noch eine Überraschung erlebt.
Das ist jetzt wirklich etwas, was wir in dieser ganzen Jutti-Heftli-Zeit noch nie hatten, dass jemand die Spielerinnen gelismet hat.
Nämlich die Norwegerinnen. Auf einem Wollenblatt zeichnet sich rot, blau und weiss die Konterfeis der Spielerinnen ab, je etwa A4 gross. Abgefötelt und eingepasst ins Layout der Sammelbildli sind daraus die Jutti-Bildli geworden, die man in ein Album kleben kann.
Wir haben hunderte von Techniken schon in unseren Heftchen, aber das ist jetzt doch noch eine Premiere.
170 Künstlerinnen und Illustratoren aus ganz Europa haben sich beworben, um eins der Teams zu gestalten. Eine Jury hat dann die Besten ausgewählt. Beim ersten Heftchen war der Andrang noch nicht so gross. 2008 war das, wo die EM der Männer in der Schweiz und in Österreich stattgefunden hat. Der Silvan Glanzmann war an der Kunst in Luzern in der Ausbildung zum Illustrator. Und zusammen mit ein paar Gleichgesinnten hat er gefunden, die klassischen Panini-Sammelbildchen hätten sie jetzt dann langsam gesehen. Sie haben in ihrem Umfeld Leute gesucht, die Lust hatten, eigene Bildchen zu machen. Die haben sie dann gedruckt, von Hand gemischelt und in Päckchen abgefüllt.
Wir haben gedacht, so ein bisschen im Umfeld von der Kunsthochschule, im Umfeld von unserem fußballverrückten Kollegen, Freundeskreis, tauscheln wir das dann vielleicht und sammeln die Sachen.
Aber dann sind die Medien draufgesprungen und alles ist plötzlich riesig geworden. Tausende von Bildchen müssen nachgedruckt und verpackt werden.
Wir mussten unseren ganzen Kollegenkreis mobilisieren und gewisse Leute haben das Telefon auch nicht mehr abgenommen, wenn ich mich gemeldet habe, weil sie gewusst haben, oh, jetzt muss ich wieder hier Bildchen einpacken.
Seither ist die Auflage an gewissen EMs und WMs in die Millionenhöhe gestiegen und alles ist professioneller geworden. Der Druck, der Vertrieb, das Ganze rundum. Aber etwas ist gleich geblieben. Hinter allem steht immer noch ein Verein, der nicht auf Gewinn aus ist und wo engagierte Leute rund um den Silvan Glanzmann für kein oder wenig Geld viel arbeiten, um die Bildchen möglich zu machen.
Und wer sich ein Bild machen von diesen Jutti-Bildchen vom Anfang bis heute in der Kornschütte der Luzerner Altstadt, sind sie alle bis am 26. Juni ausgestellt. Ja, so Ausstellungen oder Museen, solche hat es vor 200 Jahren noch nicht viel gegeben. Aber die ersten Museen sind dann gerade etwa entstanden. Das Naturmuseum Solothurn zum Beispiel. Heute richtet sich das vor allem auch an Familie und Kind. Nicht so aber in den Anfängen vor 200 Jahren. Dort sind Kinder im Museum nicht wirklich willkommen gewesen. Der Alex Moso.
Angefangen hat alles mit dem Lehrer und Forscher Franz Josef Hugi. Der hat eine riesige Fossiliensammlung gehabt. Um seine Forschung zu finanzieren, hat er seine Naturaliensammlung der Stadt geschenkt und so eine Anstellung als Kurator bekommen. Im Gegenzug hat die Stadt Solothurn 1825 ihr erstes Museum eröffnen. Die Besucherinnen und Besucher sind ihm aber offenbar nicht so wichtig gewesen, erklärt der heutige Leiter vom Naturmuseum Solothurn, der Thomas Briner.
Das war früher schon ein bisschen anders gewesen. Also, Herr Hugi war eigentlich die Öffentlichkeit eher ein bisschen lästig gewesen, glaube ich. Er war mehr der Forscher gewesen, der mit seinem Objekt arbeiten wollte. Und das Stadthalterin hat verdonnert, das Museum wöchentlich mal eins aufzutun, ist ihm sicher nicht das Liebste gewesen.
Und wenn dann noch Kinder gekommen sind und die wertvollen fossilen Schildkröten am liebsten hätten wollen anlangen, dann wird klar, Kinder sind den Museumsgründer besonders auf den Wecker gegangen.
Wir können das in den Protokollen von früher nachlesen. Hat zum Beispiel der Hauswart sich immer ein bisschen beklagt über die Kinder, die im Museum sind, dass die nicht Sorge haben zu den Objekten. Und eigentlich hat man die Kinder nicht so wollen im Museum.
Dass das Museum kaum offen war und bei den Leuten auch sonst nicht gut angekommen ist, hat man im Stadtrat hören können. Dort war die Rede von einem ungeordneten Steinhaufen und dass man lieber ein lebendigeres Museum hätte. Das ist dann spätestens Anfang 20. Jahrhundert passiert, erklärte Thomas Briner. Das Reisen sei einfacher geworden, auch dank grossen Schiffen der Titanic. Plötzlich hat man in Solothurn exotische Tiere wie Löwe, Giraffe, Zebra oder einen Eisbär gesehen.
Der Eisbär ist zu uns gekommen, weil eine Gruppe reichere Solothurner haben Nordlandfahrt unternehmen. Es ist dann die Zeit war, wo man zuerst mal eigentlich hat können, von Hamburg aus über Spitzbergen bis die Nordwestpassage bis auf Amerika fahren. Und die sind bewusst, haben die so eine Fahrt mal gemacht und gesagt, wenn wir dort Reisen bringen, wir im Naturkundemuseum eine Gruppe nordische Tiere mit haben.
Heute ist alles anders. Die Leute bringen keine ausgestopften Eisbären mit von ihren Reisen. Dafür bringen sie ihre Kinder mit als Besucher im Museum. Von den 55'000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr sind nämlich die Hälfte Kinder. Und die zwei Braunbären am Eingang, die dürfen anlangen, ohne dass ein hässiger Abwart kommt.
Und von Solothurn gehen wir jetzt gerade weiter ins Baselbiet, genauer gesagt ins Fünfliebertal. Das heisst so, weil früher die Seidenbandweberinnen dort mit Fünflieber gezahlt worden sind. Das Wochenende findet zinderst im Tal im Dorf Reigoldswil das Nordwestschweizer Jodlerfest statt mit etwa 1500 Aktiven. Mitmachen tun auch die Schwestern Weber, Sandra, Maya und Doris. Die drei jodeln und treten seit der Kindheit zusammen auf. Heute sind sie zwischen Mitte und Ende 20. Für sie ist das Jodlerfest ein Heimspiel. Sie sind nämlich zu Reigoldswil aufgewachsen.
Wir sind drei Schwestern.
Für mich ist es speziell, Zeit zu verbringen mit meinen Schwestern. Es ist das eine, dass mir das Hobby, also das Jodeln und das Schweizerörgeli spielen, selber sehr gefällt. Aber die Zeit oder das auch mit den Schwestern können zu machen und auch so eingespielt zu sein, dass man einander spürt, ohne viel Wort oder viel etwas müssen zu planen, dass es einfach funktioniert, das ist schon schön zu erleben. Streitigkeiten gibt es unter uns sehr, sehr selten. Und wenn wir etwas haben, dann diskutieren wir es ausdiskutieren. Und das Gute ist ja, dass wir selbst dritt sind, weil dann ist sicher immer jemand in der Mehrheit oder Minderheit. Also wir sind da sehr demokratisch unterwegs.
Also das Jodeln haben wir von unserem Papi sicher in die Wiege gelegt bekommen. Er hat früher im Jodelclub gesungen und uns immer mitgenommen an die Anlässe. Und wir haben uns einfach begeistern können und sind dann selber auch in ein Kinderchörli gegangen. Ich würde sagen, es schweisst uns zusammen, auch heute noch.
Was einfach hier jetzt speziell ist, ist, weil es eben gerade im Dorf ist, haben wir gefunden, dass wir mit unserem Papi ein Lied einstudieren wollen. Und das ist eigentlich jetzt eine Premiere, im Quartett mal aufzutreten. Also, wir sind schon nervös, so ist es nicht. Wir haben das gehört dazu. Und ich glaube auch, weil wir jetzt im Quartett singen, das erste Mal auf der Bühne mit dem Papi zu stehen. Wir freuen uns mega, aber eben, wir werden es sehen, aber es kommt gut.
Geschwister Weber, die das Wochenende am Nordwestschweizer Jodlerfest zu Reigoldswil auftreten. Ihr Ziel ist, sich für das Eidgenössische zu qualifizieren. Zusammengestellt hat die Golasch Simon Weber, schon wieder ein Weber, aber nicht verwandt mit den jodelnden Schwestern. Damit sind wir am Schluss vom Regionaldiagonal Magazin. Mein Name ist Sandra Schöneberger.
Now I hear you bragging, one is not enough. Well, someone tells me you're not satisfied. You got plans to make me one of 4 or 5. I guess these kind of things just in your blood, but you won't catch me coming up, my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. Cause I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a failure in your cat. I just don't wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. Ooh. Whoa. Whoa. Oh yeah. It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads the faster in this breeze. And I don't wanna go on to you like that. Don't wanna be a feather in your cap. Just wanna tell you, honey, I ain't mad. But I don't wanna go on to you like that. No, I don't wanna go on to you like that.
John.
Da auf SRF 1 mit 20 Minuten nach der 12.
SRF Meteo.
So, lieber Mauro Hermann von SRF Meteo. Es ist typisch heiss draussen. Meine Frage an dich, kommt es noch regnen?
Kurze Antwort, an vielen Orten nicht, besonders im Flachland. Aber es kommt heute Nachmittag da und dort schon zu einem Gewitter. Also eben im Flachland und Rhonental. Da bleibt es wirklich mehrheitlich trocken, auch meistens sonnig. Über den Bergen da wachsen die Quellwolken und dann gibt es am ehesten kräftige Platzregen oder Gewitter in Graubünden und dann auch so ein bisschen in den angrenzenden Regionen, also einmal Richtung Gotthardregion Zentralschweiz oder dann auch ein bisschen Richtung Alpstein, Ostschweiz, Rintal und dann auch im Tessin. Also dort sind heute Nachmittag und Abend doch stellenweise viel Regen oder Sturmböen möglich. Und der Wind von den Bergen, der kann es dann durchaus auch bis ins Flachland mal rausschaffen. Und Wind wäre gar nicht unerwünscht. Im Flachland ist es ja wirklich eben heiss, 30 bis 33 Grad. Aber eben die Gewitter, die haben wahrscheinlich vor allem im Tessin schon auch die Möglichkeit für Hagel und dann eben dort auch der stürmische Wind. Nacht, die bleibt dann warm, tiefst wird nur so bei 16 bis 20 Grad. Also da gibt's doch stellenweise wie heute nochmal eine Tropennacht.
Gewitter sind aber näher für morgen Sonntag gesagt. Jetzt ab wann muss man und wo mit Gewitter rechnen?
Also am Vormittag würde ich jetzt sagen, noch nicht wirklich. Es ist auch noch länger sonnig. Aber es ist doch schon möglich, dass erste Regengüsse durchziehen. Die Luft ist nämlich so richtig gewitteranfällig, richtig geladen eben mit Energie. Das heisst, vielleicht schon in der Nacht mal morgen etwas Kleines, vermutlich aber doch eher noch trocken. Und dann am Nachmittag und Abend, da gibt es wirklich verbreitet und auch teils kräftige Gewitter. Die ziehen von Westen über die Schweiz, bringen vor allem Sturmböen. Und lokal ist auch da nochmal Hagel möglich. Also vielleicht muss man schauen, dass man den Sonnenschirm oder alles von heute spätestens den Morgen Vormittag verräumt. Das Potenzial ist also da auf der Alpen-Nordseite, aber es kommt dann wahrscheinlich eben nicht überall heftig. Am ehesten kräftig Gewitter kann es um den Jura oder dann auch in den zentralen und östlichen Voralpen. Inneralpin und ganz im Süden, da ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger aktiv. Und im Süden, dort lockern die Wolken am Abend dann auch wieder auf. Dort kommt nämlich Nordwind auf. Die Höchstwerte morgen sind ein bisschen tiefer, 16 bis 30 Grad, aber eben feuchter und darum gar nicht unbedingt so weniger warm, wie sich's anfühlt.
Jetzt, wenn wir von Gewitter reden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es kühlt ja entsprechend ab. Am Montag ist das so?
Ja, das ist so, weil die Gewitter, die gehören zu einer Kaltfront und dann am Montag sind die Höchstwerte im Norden nur noch so um 23 Grad. Es bläst zum Teil auch eine zügige Bise, gerade zwischen Genfer und Bielersee und die Luft ist dann auch viel trockener, also wirklich nicht mehr typisch. Die Wolken von dieser Gewitter- oder Kalbfront, die ziehen am Montag an Alpen-Nordhang dort, also doch noch länger bewölkt, vor allem am Vormittag stellenweise auch noch am Regnen. Im Flachland, da gibt's vielleicht ganz am Morgen noch einzelne Regengüsse, dann tut's aber auf und es wird immer sonniger. In der Westschweiz und im Rhonental, da ist es am Montag schon häufig sonnig. Und auch im Tessin, da ist es meistens sonnig, weil es bläst ja noch Nordwind. Und dort gibt's dann aber immer noch heisse 30 Grad, aber eben im Norden mal deutlich weniger warm.
Wie sieht es aus näher für den Rest der Woche? Wird es wieder so eine heisse, typische Woche?
Nein, nicht unbedingt typisch. Es wirkt aber schon wieder ab dem Dienstag das nächste hoch. Aber eben, ich würde sagen, schon auf die angenehme Art und Weise. Nämlich meistens sonnig, aber die Luft bleibt relativ trocken. Das Regenrisiko über den Bergen ist auch relativ klein. Im Flachland ja sowieso. Aber es wird dann eben trotzdem immer wieder wärmer. Die Höchstwerte sind bei 25 bis 30 Grad. Nächte sind aber noch deutlich unter 20 Grad denn und am Dienstag, da geht dann auch noch zum Teil die zügige Bise, nachher wird sie eher ein bisschen schwächer, aber eben das sonnige und eher trockene, angenehme Wetter sieht im Moment so aus, dass es die ganze Woche so anhebt.
Danke vielmals, Mauro Hermann. Und wer übrigens möchte wissen, wie schwül das es wird oder könnte werden, ihr habt ja bei euch auf der App SRF Meteo hat so eine schwüle Prognose, genau, ja, wo man so ein bisschen sieht, was einem erwartet in den nächsten Stunden und entsprechend in den nächsten
Tagen. Die sollte nächste Woche nicht mehr farbig sein.
Ja, ja, ich habe es geschaut und ist überhaupt nicht mehr farbig. Ja, perfekt. Das stimmt. Also du hast richtig gesagt. Da bin ich froh. Danke vielmals, Mauro Hermann. 4 Minuten haben wir noch und dann ist es halb.
Betty Davis eyes, and she'll tease you.
Kim Carnes.
Samstagmittag, danke für SRF 1. Jetzt ist es gerade halb.
SRF Verkehrsinfo.
In Graubünden ist die A13 zwischen San Vittore und Roveredo in beiden Richtungen nach einem Unfall immer noch gesperrt und Richtung San Bernardino Stau zwischen Chur Süd und Bonaduz. Am Gotthard-Nordportal 9 Kilometer Stau, 90 Minuten Wartezeit ab Erstfeld und am Südportal 5 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Weiter Stau in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Schweizerhalle, Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese, in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunzgen und Unsingen, dann in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain, in der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen und auf dem Westring Richtung Chur ab Urdorf Nord. Und auf der A1 Richtung Zürich wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen Baltenswil und Wallisellen. Und zum Schluss noch in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wil und Utzwil.
Die Nachrichten von SRF um 12:30 mit Konrad Muschk. Guten Mittag. Gestern äußerte sich die Schweizer Politik zum neuen Abkommen. Nun stellt ein EU-Abgeordneter klar, Nachverhandlungen sind unerwünscht. Tote auf beiden Seiten. Der Beschuss zwischen Israel und dem Iran geht weiter, auch verbal. Und das Wetter heute meist sonnig, bei schwülheißen 32 Grad. In den Bergen und im Süden teils Gewitter. Der Bundesrat hat gestern das Vertragspaket mit der EU veröffentlicht. Jetzt müssen sich Parteien und Verbände positionieren. Andreas Schwab, EU-Abgeordneter und Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Schweiz, wünscht sich vom Bundesrat mehr Engagement für das Abkommen. In der SRF-Samstagsrundschau erteilt er Diskussionen über Nachverhandlungen eine Abfuhr. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
Von den vier Bundesratsparteien spricht sich zurzeit nur die SP für das Vertragspaket aus. Die SVP ist dagegen. Entscheidend sind damit die FDP und die Mittepartei. Andreas Schwab vertritt die deutsche CDU im EU-Parlament und kämpft seit Jahren für das Abkommen. Er sagt, jetzt sollten alle Parteien Farbe bekennen.
Deswegen sage ich auch ganz deutlich, dass ich einfach davon ausgehe, dass all die Parteien, die im Bundesrat gemeinsam dieses Paket für die Bilateralen unterzeichnet haben, zeigen, dass sie das mit einer klaren politischen Intention gemacht haben und der Bundesrat da am Ende nicht alleine auf weiter Flur steht. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung für die Bundesräte, das jetzt von ihren Parteien entsprechend einzufordern.
FDP und Mittepartei wollen sich zurzeit noch nicht positionieren und der abtretende Mitte-Präsident Gerhard Pfister spricht sogar über mögliche Nachverhandlungen. Ein Dorn im Auge ist ihm die sogenannte dynamische Rechtsübernahme. Wenn die Schweiz künftiges EU-Recht in bestimmten Bereichen nicht übernehmen würde, dann könnte die EU Gegenmaßnahmen verhängen. Pfister schwebt vor, dass der Bundesrat in Nachverhandlungen verlangt, dass die EU bei jeder Rechtsübernahme von Beginn weg offenlegt, welche Gegenmaßnahmen sie bei einem Schweizer Nein ergreifen würde. Doch EU-Vertreter Andreas Schwab lehnt Nachverhandlungen klar ab.
Ich glaube, dass die Europäische Union, nachdem wir jetzt lange verhandelt haben, sicherlich jetzt nicht in einzelnen Themen noch nachverhandeln können, weil diese Themen auch gar nicht auf dem Tisch liegen.
Für Mitte-Präsident Gerhard Pfister aber bleibt die Forderung nach Nachverhandlungen eine Option.
Der Schweizer Rüstungskonzern RUAG hat einen alten Streit beilegen können mit dem deutschen Unternehmen Global Logistics Support. Dabei geht es um 25 alte Leopard 1 Kampfpanzer. Die deutsche Firma verzichtet auf ihren Anspruch auf diese Panzer. Einen entsprechenden Vergleich haben die beiden Unternehmen gegenüber SRF bestätigt. Ob und in welcher Höhe dafür eine Entschädigung fließt, geben beide Seiten nicht bekannt. Die RUAG hat sich mit ihrer früheren Geschäftspartnerin Global Logistics Support seit Jahren gestritten um die Eigentumsrechte an den Panzern. Mit der Vereinbarung ist der Weg für die Weitergabe der Panzer nun frei. Sie können nun ebenfalls an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall gehen. Israel und der Iran haben sich auch in der Nacht gegenseitig mit Raketen und Drohnen angegriffen. Aus beiden Ländern gibt es Berichte über Tote. So sind in Israel 3 Zivilpersonen getötet worden, in Iran 2 Generäle. Unter Beschuss stand in Israel unter anderem die Metropole Tel Aviv. Der Iran meldet Raketeneinschläge beim Flughafen in der Hauptstadt Teheran. Wie geht es mit dem Konflikt nun weiter? Dazu sagt Pia Mazurczak von der ARD.
Es sieht im Moment leider nicht so aus, als würden die Angriffe bald aufhören, auch wenn UN-Generalsekretär Guterres und viele andere zur Deeskalation aufgerufen haben. Von beiden Seiten ist zu hören, man werde die Angriffe fortsetzen, solange wie es nötig ist. Als Reaktion auf die iranischen Angriffe hieß es jetzt aus Kreisen der israelischen Regierung, man werde die Ölanlagen ins Visier nehmen. Iran ist ja ein bedeutender Erdölproduzent. Das ist eine wichtige Einnahmequelle, trotz der Sanktionen. Und die Reaktion darauf, die kam prompt. Aus dem Iran hieß es dann, israelische Wirtschafts- und Energiezentren würden angegriffen, falls Israel die Ölanlagen ins Visier nimmt. Die Menschen im Iran, die stellen sich auch darauf ein, dass es wohl noch länger dauern könnte. Gestern gab es in Teheran schon lange Schlangen an den Tankstellen und bei Lebensmittelhändlern. Einige haben die Stadt auch schon verlassen. Und zu den für Sonntag geplanten Atomgesprächen mit den USA hieß es aus dem iranischen Außenministerium, diese seien nun sinnlos.
Heute vor 40 Jahren wurde das Schengener Abkommen unterzeichnet. 5 Länder, Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten, vereinbarten den Abbau von Grenzkontrollen. Heute gehören 29 Staaten und 420 Millionen Menschen zum Schengen-Raum, auch die Schweiz seit 2008. Allerdings, wer heute von Schengen spricht, redet paradoxerweise wieder von Grenzkontrollen. Aus Brüssel EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Auf einem Schiff, das im luxemburgischen Schengen andockte. Im Dreiländereck zu Deutschland und Frankreich unterzeichneten die 5 Staatssekretäre das Übereinkommen 1985. 10 Jahre später trat es in Kraft. Schengen, das sind rund 5000 Einwohnerinnen, aber über 100.000 Besucher pro Jahr. Schengen steht für etwas, das viele Menschen heute für selbstverständlich erachten. Frei über nationale Grenzen hinweg reisen, ohne den Pass oder die Identitätskarte zeigen zu müssen. Neben Millionen Touristen profitieren jeden Tag vor allem auch Grenzgängerinnen und Grenzgänger von dieser Freiheit. Lange war undenkbar, dass diese Freiheit wieder eingeschränkt werden könnte. Während der Corona-Pandemie machten nämlich viele Staaten ausgiebig von den Ausnahmeregeln im Schengen-Abkommen Gebrauch, auch die Schweiz. Sie schlossen zeitweise ihre Grenzen und kontrollierten jeden Übertritt. Die Pandemie zog wieder ab, nicht aber die Kontrollen. Aktuell führen gemäß Angaben der EU-Kommission 11 Staaten wieder systematische Grenzkontrollen durch. Darunter fast alle Nachbarstaaten der Schweiz. Begründet wird die Maßnahme hauptsächlich mit einem hohen Maß an irregulärer Migration. Das 40-jährige Schengen-Abkommen durchlebt im Moment also eine durchaus vertraute Lebenskrise.
EU-Korrespondent Charles Lieper. Die SBB starten ein Angebot für Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen, etwa Autismus oder Demenz. Darüber hatte zuerst die Zeitung Schweiz am Wochenende berichtet. Ab Dienstag sind im Rahmen eines Pilotprojekts an ausgewählten Bahnhöfen in den Kantonen Zürich, Genf, St. Gallen, Zug und Waadt spezielle Umhängebänder erhältlich. Sie sind grün und bedruckt mit Bildern von Sonnenblumen. Auf einer Karte können zusätzliche Details vermerkt werden. Damit soll signalisiert werden, dass die Person beispielsweise bei der Billettkontrolle mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung braucht. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig bei heißen 32 Grad. Am Nachmittag und Abend entstehen vor allem über den Bergen und im Tessin einzelne Gewitter. Morgen ist es nochmals länger sonnig und schwülwarm. Am Nachmittag sind aber dann verbreitet auch kräftige Gewitter möglich. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war Marisa Eckli.
SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sagans. Zwischen Kriessern und Oberried besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn.
SRF Sport.
mit dem Ritoheld am Mikrofon und verschiedenen Frauen, die zum Beispiel im Velofahren ganz eigene Geschichten schreiben. Isabel Pulver ist so eine. Sie hat das härteste Velorennen der Welt, das Race Across America, vor 2 Jahren schon mal gewonnen, ist als erste dann ins Ziel gekommen von allen Männern und Frauen, die gestartet waren. In diesem Jahr passiert das leider sicher nicht. Sie ist in eine Baustelle reingefahren, gestürzt, hat sich Schlüsselbein gebrochen und hat müssen aufgeben. Passiert ist das nach etwa einem Drittel von der Strecke, von dieser unglaublich langen Strecke von über 5200 Kilometer quer durch die USA mit über 52'000 Höhenmeter. Vor 2 Jahren hat Marlene Reusser die Tour de Suisse auch im Velofahren schon mal gewonnen. Und das könnte in diesem Jahr wieder passieren. Nach 2 von 4 Etappen ist sie im Gesamten vorne, weil sie die Topfavoritin Demi Vollering aus Holland auch gestern wieder im Griff hat. Die Etappe von Sursee auf Küsnacht heute könnte dann für die Reusser eine ruhige werden, weil die Sprinterinnen heute eigentlich dran sind. Ob das passiert und ob dort Noemi Rüeg vielleicht ein Wörtchen mitreden kann um einen Sieg, schauen Sie selber auf SRF 2 ab der 2:30. Und im Klettern ist heute Morgen am 10 Uhr der Weltcup in Bern im Bouldern losgegangen. 4 verschiedene Wände hätte man innerhalb von 5 Minuten müssen, bezwingen. Und schon im Halbfinale der Frauen war es absolut faszinierend gewesen, was die Athletinnen geleistet haben. Und auch die Stimmung in der Halle schlicht perfekt. Leider keine Schweizerinnen sind am Start gewesen, aber eben Top-Sport, wer es verpasst hat. Ab der 5 Uhr heute zu oben gibt es der Finale von der besten 8 bei uns im Livestream. Es lohnt sich, versprochen.
Eis am Nachmittag.
Und wenn das der Reto Held sagt, dass es sich lohnt und dann noch ein Versprochen hinterher hängt, dann heisst das viel. Ihm seine Worte kann man trauen. Mikrofon für euch, der Adrian Küpfer. Ich wünsche euch einen ganz guten Samstagmittag.
Ball of My desire is always to be a mall of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre. Mall of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire
Che sei così,
così bene.
Non la fai facile mai, ci credi? Resti vera come sei, non calcoli mai. Io so che tu sei uguale a me. Non chiami quando sei fragile. Se vuoi non dirmelo mai, ma sai che come sempre ci siamo noi. I tuoi guai come sempre sono i miei. Colpa tua qui.
Forse
Samstagmittag hier auf SRF 1. Und ich möchte noch schnell eine Geschichte erzählen, die ich gestern erlebt habe. Und zwar bin ich gestern kurz vor Mittag im Coop bei uns einkaufen. Und dann habe ich bei der Self-Scanning-Kasse, also dort, wo man die Artikel selber scannen kann, eine Mutter gesehen mit zwei kleinen Kindern. Und die Mutter hat nicht zahlen. Also ihr ist der Wind nicht gegangen und sie hat keinen Empfang gehabt, der Dunger, in diesem Coop. Und die Kinder sind immer wie unleidiger geworden. Das Kleinste ist zum Wägeli ausgestiegen. Das ist irgendwie, ich weiss nicht, jährig gewesen, ist am Boden rumgeschnackt und die Zange ist ein bisschen grösser gewesen. Das Kind hat rumgemögen, das will hey und überhaupt und so. Und die Mutter fast am Türen drehen, weil sie die Einkäufe wollen zahlen. Und was näher passiert ist, ist mein Aufsteller vom Tag geworden. Sogar vor Wochen.
SRF 1 Aufsteller.
Steht dort doch ein Mann, der das Ganze mitverfolgt hat, spontan gesagt hat, er zahle. Sie können ihm den Betrag später gewinnen. Und man hat ihn fast gehört. Der Stein, der er vom Herzen gefallen ist, dieser Mutter. Sie hat sich tausendmal bedankt, hat die Einkäufe zusammengepackt, die sind dort wild rumgelegen und das kleine Kind hat noch irgendwie ein Päckchen Salat gezogen und ist auch noch am Boden gefallen und so. Ist mit dem Kind und dem Mann ein paar Stöcke weiter rauf, wo sie wieder Empfang hatten. Und er hat dann nachher zugeschaut, wie er ihr den Betrag gewendet hat. Und der Moment, die beiden zu sehen, wo dort zwei Stöcke weiter oben auf einem Bänkchen gehockt sind, einander die Nummer austauscht haben, für das Geld zurückzuzahlen. Und die beiden Kinder, die sich mittlerweile beruhigt haben, das Bild war so schön gewesen. Und die nächste Liebe hat mich extrem stark berührt. Und er zeigt, dass wenn jemand in Not ist, dass es immer noch immer jemanden gibt, der ihm hilft. Ein grosses Merci dem unbekannten Mann, der dieser Mutter und dem Kind so unkompliziert geholfen hat und nicht für sich geschaut hat in dem Moment und einfach eingekauft hat und wieder gegangen ist, sondern die Augen hat offen gehabt für das, was neben ihm passiert ist und nicht nur offen gehabt, sondern noch geholfen und unkompliziert da ist gewesen. Und wenn ihr auch so etwas Schönes, wie ich jetzt da erzählt habe, in Sachen Menschlichkeit und Nächstenliebe in dieser Woche neu erlebt habt, dann machen wir doch schnell eine Sprachnachricht via WhatsApp auf Nummer 079 132 132 1. Sprachnachricht machen via WhatsApp auf Nummer 079 132 132 1.
Closing down the town. Wake up and it's too Hüften schwingt er lang. Hat einen Charme wie Rene Collo und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodo, hat ihn der Lehrer oft genäht. Hat dieser Unterhosenmodel ein Macho und ein Lustobjekt. Macho, Macho, singt fast immer vorn dabei. Macho, Macho, Slim gefährlich. Macho, Machos haben was los. Man fühlt sich Macho, ist der Andrang gar so groß. Die Mutter ruft ihn halt noch selber, doch seine Freund soll mehr mit. Er war zwar in der Schule ein Depper, aber das stört die Dame nicht. Schon wieder kommt eine Kanäle und greift ihm lustig ans Gesäß. Kein Wunder bei der Wespenteile, wird jede Klosterfrau nervös. Macho Machos bleiben in Mode, Macho Machos sterben nicht aus. Macho Machos nimmt man gerne mit nach Haus. Macho Machos haben viel Neider, Machos haben viel Fremd verloren. Sie sind leider um die Hosenlänge vor. Ist mehr der Hammer und liegt oft wach im Schlafgemach. Der Gatte im Flanellpyjama vergreift sich nur an Tiefkühlfach. Sie träumt von Eros Ramazzotto und Julio. Der zahme Trottel sagt nur, gib Ruhe, jetzt lese was. Nur Macho Machos haben die Härte, Macho Machos kehrt die Welt. Macho Machos haben was anderen Leuten fällt. Macho Machos sind zwangsläufig, Machos machen häufig Stress. Von der Klofa bis hinauf zur Stewardess. Sind Gacho, so wie dich. Die Frau aus Industrie und Adel verbeißt sich ins Tiroler Wadel genauso gern wie in die Herne aus Rimini.
Macho Macho von Reinhard Fendrich da auf SRF 1, kurz vor den einen, wo wir uns dann auf Vetters Töne freuen. Vorher aber noch ein paar Verkehrsmitteilungen von der Schweizer Strasse. Ist da relativ viel los, beziehungsweise stocken an vielen Orten.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 12.59 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sagans zwischen Kriessern und Oberried. Besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und auf der A1 Richtung St. Gallen Stau zwischen Wiel und Uzwil. In Graubünden ist die A13 zwischen San Vittore und Roveredo in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt, daher Stau vor der Sperrung, sowie Richtung San Bernardino zwischen Chur Süd und Bonaduz. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 9 Kilometer Stau und 90 Minuten Wartezeit ab Erstfeld und Richtung Norden 5 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt. Und weiter Stau in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagnau, Richtung Luzern vor der Verzweigung Wiese, dann in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunzgen und Niederbipp, rund um Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und Urdorf Nord, dann auf dem Westring Richtung Chur ab Urdorf Nord und zum Schluss auf der A1 Richtung Zürich ab Baltenswil. Es ist eins.
SRF 1, Vetters Töne. Mit Gabriel Vetter.
Das steht ja völlig quer in der heutigen Landschaft.
Vielleicht glaubt ihr mir es nicht, aber im Moment interessiert es mich nicht.
And I liked him. You know, I always got along with him. Never had a problem with him. But he's grossly incompetent.
Für uns war das ein sehr wichtiges und positives Signal.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von SRF, es sind zugegeben Strubi-Zeiten. Im Wallis ist ein halbes Tal verschüttet. Israel und Iran befinden sich im Krieg. In den USA beschwört der Präsident bürgerkriegsähnliche Zustände auf. Und in der Schweiz kann sich bald niemand mehr eine Mietwohnung und schon gar niemand mehr Wohneigentum leisten.
I'm very disappointed.
Ja, ein schön verschifftes Sommer steht uns also bevor. Und das Einzige, was uns da noch bleibt, sind die kleinen Sachen. Die ganz grundsätzlichen Dinge im Leben. Ein bisschen Wasser. Etwas Kleines zu essen. Wobei, auch dort sieht es momentan irgendwie gar nicht mal so gut aus.
Achtung, giftiges Wasser. Seit dem Mai dürfen schwangere, kranke, kleine Kinder und ältere Personen im Elsass kein Hahnenwasser mehr trinken, weil im Wasser sogenannte PFAS-Chemikalien gefunden worden sind. Das sind Giftstoffe, die Krebs oder neurologische Krankheiten auslösen können.
Ja gut, Elsass, das ist Ausland, das ist weit weg, das ist ja mindestens einen halben Meter von Basel entfernt. Und sowieso für alles, was die Schweiz aus dem Ausland bedroht, haben wir ja schliesslich unseren Geheimdienst.
Der schweizerische Geheimdienst, der muss überall auf der